Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 44. Trotz aller Eile hatten sie doch 6 Tage reiten müssen, bis sie in der Hauptstadt anlangten. Ohne Säumen ritten sie zum Palast und Zoroaster begab sich in die Gemächer des Fürsten. Er wurde freudig begrüßt. Hafiz hatte ihn erwartet. »Wie viele Tage trennen uns noch von der Feier?« rief Zoroaster stürmisch, kaum dass die Begrüßungen gewechselt worden waren. »In 5 Tagen müssen wir reiten, da kommst du zur rechten Stunde, mein Freund«, lautete Hafiz' Antwort. »So will ich mich gleich zum Atrawan aufmachen«, entschloss sich Zoroaster. Der Fürst meinte, diesmal könne man den Priester rufen lassen. Allein in dem Wegbereiter klang die Weisung des lichten Boten, begib dich zum Atrawan. Der wollte er folgen. So sehr es ihn verlangte, nach Jayava zu fragen, nahm er sich doch keine Zeit dazu. Er wollte nichts versäumen. Innerlich gefasst, denn sein ganzer Ritt war eine innere Vorbereitung gewesen für diese Stunde, machte er sich auf, den Atrawan zu sprechen. Er fand ihn schon seiner harrend, denn obgleich Zoroaster erst kürzeste Zeit in der Stadt weilte, so hatte sich die Nachricht von seiner Ankunft doch schon überall hin verbreitet. So hatte der Priester Zeit gehabt, sich zu fassen und allen Widerstand, dessen seine Seele fähig war, zu sammeln. Er begrüßte seinen Besucher mit Ehrerbietung, denn er war doch betroffen von der selbstverständlichen Hoheit, die von ihm ausging. Zoroaster schien gewachsen. Es schien, als überrage er alle Menschen nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Und es strahlte das Zeichen Ahura Mazdas von seiner Stirn, das der Atrawan zwar nicht deuten konnte, dessen Glanz aber sogar er bemerken musste. Nachdem der Gruß getauscht worden war, schwiegen beide Männer. Jeder wartete, dass der andere beginnen werde. Da entschloss sich der Atrawan, dem dieses Schweigen unbehaglich wurde, es zu brechen. »Hast du die Absicht, an der Feier auf dem Berge teilzunehmen, Zoroaster?« fragte er lauernd. Der Gast bejahte. »Du hast die letzte Feier versäumt. Ich meinte, du würdest dazu herkommen.« Zoroaster schwieg. Was sollte er darauf antworten? Wieder ergriff der Priester das Wort. »Wir werden dich gern bei der Feier sehen, aber vergiss nicht, dass du als Besucher kommst, wie alle übrigen.« »Was meinst du damit, Atrawan?« fragte Zoroaster ruhig und verwundert. »Ich meine, dass du nicht reden darfst. Du bist Besucher, nicht Priester der Feier. Reden werde nur ich. Es werden diesmal auch die Priesterinnen nicht zu Worte kommen, da sie dir damals ohne meine Erlaubnis Gelegenheit gaben zu sprechen. Ich habe den Menschen in Ahura Mazdas Auftrag etwas zu künden«, erwiderte der Wegbereiter bestimmt. »Ich werde reden. Deswegen bin ich zu dir gekommen, weil ich in Ruhe das alles mit dir besprechen möchte. Atrawan, bedenke, wir beide sind Diener des höchsten Gottes. Lass uns Hand in Hand das Volk lehren. Nur so kann Segen auf unserer Arbeit ruhen.« »Du irrst«, unterbrach der Atrawan schneidend. »Ich bin ein Diener Mitras, zu dessen Ehren das Fest stattfindet. Ich werde von Mitra und den Göttern künden, ob du es willst oder nicht.« »Du weißt doch, Atrawan«, wollte Zoroaster begütigen, »dass alle Götter unter Ahura Mazdas Willen stehen, dass sie selber Diener sind.« Da brach es aus dem Priester heraus, der seine Würde und seinen Einfluss bedroht sah. »Du willst Mitra das Fest rauben, wie du ihm die Anbetung der Menschen genommen hast und immer mehr nimmst. Damit willst du dich selber nur groß machen vor den Menschen. Gehe hin, woher du gekommen bist, und störe uns hier nicht. Vielleicht bist du auch ein Betrüger, wie der falsche Zoroaster, von dem du erzählt hast.« Ohne auf die Anschuldigungen einzugehen, sagte Zoroaster bestimmt: »Atravan, ich befehle dir, der Feier fernzubleiben. Ein Mensch mit deiner Gesinnung kann nicht länger Priester sein.« Gellend lachte der Betroffene auf. »Wie willst du mich hindern, doch zu erscheinen, wenn ich kommen will?« »Das ist nicht meine Sache, sondern dessen, der mir soeben den Befehl gab, dich abzusetzen«, sagte Zoroaster kalt. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Wütenden und begab sich in den Palast zurück. In seinem Gemach rang er nach Fassung, denn trotz seiner äußerlichen Ruhe stürmte es in ihm. Hatte er recht gehandelt? Deutlich hatte er die Stimme zu hören vermeint, die ihm die Worte angab, die er aussprechen sollte. Er rief nach dem lichten Boten. »Du tatest recht, Zoroaster«, sagte er. »Mit solchen Leuten, wie es der Atravan ist, soll man keine Geduld haben. Zu viel Schaden könnte er anrichten, wenn er bei dieser Feier zugegen wäre. Denn sein Herz gehört nur noch sich selbst. Auch die Berufung auf Mitra ist eine Unwahrheit. Er hat sich auch von den Göttern losgesagt, da er merkt, dass sie ihm nicht mehr helfen.« Das Amt eines Atravan wird überflüssig, sobald die Feiern in richtiger Weise durch dich abgehalten werden. Lasse die Priesterinnen und die Mobbits kommen und unterweise sie, was sie zu tun haben. Noch lange betete Zoroaster, nachdem der Bote von ihm gegangen war. Danach suchte er Hafiz auf. Dieser war gar nicht erstaunt über das, was der Wegbereiter zu berichten hatte. »Ich wusste, dass es so kommen würde. Die letzte Feier war hohl und leer«, sagte er ernst. »Lass uns zu Jayava gehen. Er wird hören wollen, wie es dir erging.« Große Freude erfüllte Zoroaster bei der Kunde, dass der Alte noch lebte. Er musste uralt sein. »Zoroaster, mein Sohn und Herr«, begrüßte er die Eintretenden. »Mir wurde offenbart, dass du kommen werdest. Nun wird Wahrheit und Klarheit bei uns einziehen.« Zoroaster sprach von seiner Unterredung mit dem Atravan und der bedeutungsvollen Wendung, die sie genommen hatte. Auch Jayava nahm es als ganz selbstverständlich an, dass ein Atravan entbehrlich sei, sobald der Wegbereiter sein Amt als oberster Priester im Volk angetreten habe. »Das wirst du bei dieser Feier tun, Zoroaster«, sagte Jayava beglückt. »Danach hat es ein Ende mit dem jahrelangen Umherziehen. Andere werden das an deiner Stelle tun müssen, die du hier sorgsam dafür vorbereiten wirst. Ich sehe einen Strom von Segen sich aus dieser Stadt über das Land ergießen.« Er sprach seherisch, mit nach innen gekehrten Augen. Ein Diener meldete, dass die Priesterinnen auf Zoroasters Botschaft hingekommen seien. So hatte die Unterredung zunächst ein Ende, ohne dass Zoroaster von seinem Weibe sprechen konnte. In einem schönen Gemach fand er die vier Frauen seiner harrend. Sie waren erfreut, dass er die Feier halten werde, und versprachen, dass sie in allem nach seinen Weisungen verfahren würden. Auf seine Frage, ob sie etwas zu berichten hätten, sagte die Älteste, dass sie gern auf das Sprechen verzichten würden. Es sei ihnen nie leicht gefallen. Nachdem sie nun schon bei zwei Feiern hätten schweigen dürfen, zögen sie vor, es auch weiterhin zu tun. Das war Zoroaster recht, der wohl wusste, dass später Yadasa zum Volke reden würde. Nun wollten sie wissen, ob man Flammen entzünden solle, trotzdem das Fest nicht mehr Mitra zu Ehren gefeiert werde. Zoroaster war dafür, dass man die äußere Form möglichst bestehen lassen solle. Er werde sagen, dass die Flammen Ahura Mazda zu Ehren zum Himmel emporloderten. Danach kamen die Mobbits und die Priesterinnen gingen. Als die Jünglinge eintraten, sah Zoroaster sofort, dass sie uneins waren. Während zwei ihm licht und fröhlich entgegenschauten, wirkten die anderen dunkel und ihre Blicke hoben sich mürrisch vom Boden. »Du hast uns rufen lassen, Zoroaster«, begann der Älteste, »und wir sind gekommen, trotzdem wir nicht gewohnt sind, von einem anderen als vom Atravan Befehle entgegenzunehmen.« »Ich ließ euch auf Befehl Ahura Mazdas, als dessen Diener ich vor euch stehe, zu mir bitten. Der Wegbereiter, nicht der Mensch, ließ euch rufen. Ihr werdet euch denken können, dass in diesem Jahr die heilige Feier ein wenig anders vor sich gehen muss als sonst. Sie wird Ahura Mazda zu Ehren gehalten werden. Für ihn werden die Flammen aufsteigen.« Er schwieg einen Augenblick und schaute die vor ihm Stehenden an. Einer der fünf Widerstrebenden hatte schon den Gesichtsausdruck geändert. Gespannt blickte er auf Zoroaster, aber mit einer Spannung, die nichts Feindseliges mehr hatte. Der Älteste indessen benutzte die Pause, um sich vernehmen zu lassen. »Du kannst dir die Mühe sparen, uns dies zu erklären. Wir kommen vom Atravan, der uns die ungeheure Anmaßung geschildert hat, mit der du ihm gegenübergetreten bist. Meine Freunde und ich sind auch nur gekommen, dir zu sagen, dass wir an der Seite unseres Herrn bleiben wollen. Komme, was kommen mag. Wir werden mit ihm zum Feste gehen und unseres Amtes walten.« Er hatte erwartet, dass Zoroaster aufbrausen werde, doch dieser antwortete gelassen: »Es macht euch Ehre, dass ihr dem die Treue halten wollt, der seither euer Lehrer gewesen ist. Euer Herr war er niemals. Solange ihr noch nicht begriffen habt, um was es hier geht, solange könnt ihr nicht anders als zu dem stehen, der seither Atravan war. Aber gerade um euch das zu erklären, ließ ich euch rufen. Bedenket, als Mobbits seid ihr nicht Diener des Atravan, sondern Diener Ahura Mazdas. Als seine Diener müsst ihr euch seinem Willen beugen. Mit dem Kommen des Wegbereiters sind wir in eine neue Zeit eingetreten, die selbstverständlich Neues mit sich bringt. Ein großer geistiger Aufschwung wird über unser Reich kommen. Wer von euch mitmachen will, ist willkommen als Helfer. Wer meint, es nicht zu können, darf gehen. Ohne Groll sehe ich die scheiden, die meinen, Ahura Mazda nicht in der rechten Weise dienen zu können.« Er blickte sich um. »Wenn das so ist, Zoroaster, und ich fühle, dass du die Wahrheit sprichst«, sagte einer der bisher Schwankenden, »so sind wir dankbar, weiter dienen zu dürfen. Nimm uns mit auf den Berg der Feier und sei sicher, dass du über uns nicht zu klagen hast.« »Wie kannst du dich erdreisten, für uns alle zu sprechen?«, fuhr der Älteste auf. »Hier muss jeder Einzelne sich selber entscheiden. Unbeeinflusst muss er sagen, ob er dem Atravan treu bleiben oder dem Neuen anhängen will.« »Du hast wieder recht, mein Freund«, lobte Zoroaster. »Die Entscheidung ist so schwerwiegend, wie ihr sie euch vielleicht noch gar nicht vorstellt. Sie geht weit über euer jetziges Leben hinaus. Darum muss ein jeder sie unbeeinflusst selber treffen. Und deshalb frage ich euch, wollt ihr Bedenkzeit haben bis morgen?« Fragend blickte er sich um. »Für mich bedarf es deren nicht«, sagte der Jüngste im Kreise. »Ich bitte dich, Zoroaster, dass du mich als deinen Schüler und Diener Ahura Mazdas annehmest.« »Auch ich bitte um das Gleiche«, sagte ein anderer. »Treu will ich dem höchsten Gott und dir als seinem Diener ergeben sein.« »Auch für mich bedarf es keiner Bedenkzeit«, ließ sich der Älteste vernehmen. »Ich erkenne dich nicht an. Du wagtest, an dem Atravan zu freveln. An seiner Seite will ich stehen, wenn er über dich triumphiert?« Ohne eine Antwort abzuwarten, verließ der Mann den Raum. Ein anderer folgte ihm wortlos nach. Wie ein Aufatmen ging es durch die anderen. Die übrigen drei gelobten, Ahura Mazda treu dienen zu wollen, und Zoroasta sah, dass es ihnen ernst war. Er besprach nun mit ihnen ihren Dienst, der sich wenig von dem seither geübten Brauch unterschied. »Die zwei ausgeschiedenen Mobbits werden uns fehlen«, wagte einer zu sagen, »wir müssen zu allen Verrichtungen immer sieben sein.« »Ihr werdet es auch diesmal sein«, beruhigte sie der Wegbereiter. »Ich habe schon zwei neue Schüler, die genug von dem wissen, was ich künde, um sich sofort einzufügen.« »So werden sie mehr wissen als wir, Herr«, sagte der Jüngste bescheiden. »Du musst Geduld mit uns haben.« Zoroasta versprach es und forderte dann die Jünglinge auf, bis zum Tag des Ausritts täglich zur Unterweisung zu ihm zu kommen. Darauf freuten sie sich. Abends, als Hafiz und Zoroasta bei Jayava saßen, konnte der Wegbereiter endlich von dem erzählen, was sein Leben äußerlich prägte. Er sprach von Yadasa und wie sie bei dem verkommenen Volk wirkte. Da sagte Jayava freundlich, »Du wirst sie holen müssen in einiger Zeit, Zoroasta, damit sie hier Helferinnen ausbilde, wie du Priester lehrst. Dein Weib muss an deiner Seite bleiben, damit sie dir in rechtem Sinn Gefährtin sein kann.« Erstaunt blickte Zoroasta den Alten an. »Woher weißt du, dass sie mein Weib geworden ist, mein Vater?« fragte er. Die beiden Männer lachten und Hafiz sagte, »Jayava war stets so mit dir verbunden, dass er mir künden konnte, was mit dir vorging. Wir mussten doch wissen, ob dir Gefahr drohte, damit ich dir zu Hilfe kommen konnte. Auf diese Weise wussten wir, dass du dich vermählt hattest, und wir freuten uns dessen. Das ist die rechte Ergänzung für dich. Dein sanftes Weib wird deinen Flammengeist zügeln.« Lange noch sprachen sie von allem, was der Wegbereiter in den 2 Jahren erlebt hatte. Vom Atravan aber redeten sie kein Wort. Die schlimme Sache musste sich nun ausleben. Am nächsten Morgen rief Zoroasta Marzar und Sadi zu sich. Letzterer war zwar gesund geworden, aber reiten würde er wohl nimmermehr können. Das lag wie ein Druck auf ihm. Hatte er doch selbst das verschuldet, was ihn, wie er meinte, nun für immer von Zoroasta fernhalten würde. Groß war sein Glück, als der Wegbereiter ihm und Marzar kündete, dass er sie als Schüler, als Mobbits aufnehmen wolle. Schon bei dieser Feier sollten sie mitwirken dürfen. Später aber sollten sie in andere Ortschaften gehen, um dort als Priester zu wirken. »Und wer reitet mit dir, Herr?« fragte Marzar trotz der Freude, die ihn erfüllte. »Ich werde nicht mehr oft ausreiten, wenigstens nicht mehr auf lange Zeit. Wer mich dann begleiten wird, weiß ich noch nicht.« Pünktlich stellten sich die 5 Mobbits ein. Zoroasta merkte, dass der Atravan mit ihnen gesprochen hatte. Aber es war ihm nicht gelungen, sie unsicher zu machen. Gefestigter als gestern blickten sie ihm entgegen. Nun begann Zoroasta, die 7 Männer zu lehren. Es war eine andere Unterweisung, als die Mobbits sie gewöhnt waren. Kein Wort sprach Zoroasta von seinem hohen Amt oder der schuldigen Ehrfurcht vor seiner eigenen Person. Seine Reden waren erfüllt von der Anbetung Ahura Mazdas. Am Nachmittag sagte Fürst Hafiz, er wollte seinem Gast etwas zeigen. Gemeinsam schritten sie aus der Stadt zu einem am Walde gelegenen Gehege. Weiße Rosse in allen Größen tummelten sich dort. Es war eine Freude, das Bild zu sehen. »Das sind deine Pferde, Zoroasta«, erklärte Hafiz befriedigt. »Vor kurzem ließ mich dein Oheim Sadef wissen, dass deine Pferde ihm zu viel Platz raubten. Er wollte wissen, ob du noch am Leben seist oder ob er die Pferde verkaufen dürfe. Da ließ ich sie hierher holen, denn mich dünkt, du wirst ihrer bald bedürfen. In allem, was Hafiz tat, verspürte Zoroaster immer aufs Neue die Liebe, die er für ihn hegte. Er dankte dem Fürsten und betrachtete mit Kennerblick die wohlgehaltenen Pferde. »Einst gabst du mir Strahl, Hafiz«, meinte er, »willst du dir jetzt nicht eine Gegengabe wählen?« Hafiz hatte bereits gewählt. Eine schmucke Stute erbat er sich und Zoroaster freute sich, geben zu können. Am folgenden Tage fragte er die Mobbits, ob sie reiten könnten, denn er wollte, dass sie alle mit ihm reiten sollten. Alle bejahten es. Jeder erhielt ein weißes Pferd. Auch Zoroaster nahm anstelle des von Nasim erhaltenen Pferdes eines der edlen Rosse. So ritt am sechsten Tage ein stattlicher Zug aus Hafiz Palast dem Berge entgegen. Zoroaster hatte nichts mehr vom Atrawan gehört. So hoffte er, der ehemalige Priester werde seine Torheit eingesehen haben und auf den Besuch des Berges verzichten. Als Zoroasters Reitertross indessen eine Tagesreise weit entfernt war, überholte er den Atrawan, der sich von den beiden Mobbits tragen ließ, während fünf andere zur Ablösung und Ergänzung hinterherschritten. Zoroaster wollte schweigend vorüberreiten, indessen rief der Atrawan ihn an, sodass der Wegbereiter sein Ross anhielt. »Wie du siehst, hat mich dein Gott nicht am Kommen gehindert«, rief er hämisch. »Hüte dich, meine Pläne zu durchkreuzen und mich an der Ausübung meines Amtes zu hindern. Ich werde mir nichts von dir gefallen lassen, und es wird deine Schuld sein, wenn das Fest in allgemeine Streiterei ausartet. Ich habe meine Anhänger bestellt, dass sie den deinen überall entgegentreten.« Ohne ein Wort ritt Zoroaster weiter. Hafiz dagegen war entsetzt, dass ein Mann, der Priester gewesen war, solche Gedanken hegen konnte. Aber auch jetzt sprachen sie nicht mehr davon. Jeder bereitete sich innerlich auf die Feier vor. Zur rechten Zeit kam man oben an, wo Zoroaster von den Mobbits den Platz bereiten und die Steine schichten ließ. Da der Atrawan die heiligen Schalen verschlossen hielt, hatte Zoroaster andere mitgebracht, die kunstvoller gearbeitet waren als die alten. Er hatte sie bei den Leuten erstanden, bei denen Yadasa noch weilte. Sorglich walteten alle ihres Amtes, auch die Priesterinnen, sodass bei Einbruch der Dunkelheit die Flammen entzündet werden konnten. Vom Atrawan oder seinen Freunden war nichts zu sehen. Dafür kamen die Leute in Scharen, der Berg konnte die Menge kaum fassen. Beim Anblick Zoroasters stutzten sie, aber es war ein freudiges Stutzen. Auch die, die vielleicht gekommen waren, um für den Atrawan einzutreten, verhielten sich still, da sie den Anführer nicht erblickten. Statt des Gebetes an Mitra sprach Zoroaster eines zu Ahura Mazda. Es kam aus tiefster Seele und ließ alle anderen Seelen mitschwingen.